Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, an Ostern hat das Osterlachen eine große Tradition und ich versuche es mal mit dem hier. Josef von Arimathea kommt am Freitagabend nach Hause und erklärt seiner Frau: Du, ich habe unser Familiengrab einem anderen gegeben. Was? Tobt sie, das Grab war noch neu. So eine Lage bekommen wir nie wieder. Was fällt dir denn ein? Darauf er: Ach, beruhige dich, ist doch nur übers Wochenende. Liebe Gemeinde, was feiern wir eigentlich an Ostern? Und was ist der Kern der Osterbotschaft? Als fromme Christen wissen wir, jetzt dürfen wir nicht sagen Hasen, Eier oder Frühlingsgefühle. Wir wissen, die richtige Antwort heißt: Jesus lebt. Ist es diese Geschichte des leeren Grabes, wo die Frauen am frühen Ostermorgen zum Grab gehen und entdecken, es ist leer? Das heißt ja noch gar nichts. Es kann alles Mögliche bedeuten. Das hilft den Frauen und Männern damals und heute nichts. Natürlich setzt die Auferstehung Jesu Christi eine neue Wirklichkeit. Der Tod ist überwunden und das lässt uns viele Dinge ganz anders sehen. Daran glauben wir, das ist Gottes Wirken, eine Tatsache. Aber ist das das Entscheidende? Ich glaube es nicht. Ich glaube vielmehr, es geht um eine Begegnung mit dem Auferstandenen. Damals mit dem zweifelnden Thomas, mit den Jüngern, mit den Frauen. Es geht um diese persönliche Begegnung. Dass das Grab leer war, hat niemanden zum Christen gemacht. Natürlich ist das eine neue Wirklichkeit, aber an Ostern geht es um eine neue Wirksamkeit. Dass der Auferstandene in deinem und in meinem Leben etwas bewegt, bewirkt. Gottes Wort ist ein wirksames, wirkendes Wort. Und wenn Jesus Christus das lebendige Wort Gottes ist, dann wird er unser Leben verwandeln. Das entdecken wir in unserer Geschichte heute und vielleicht kriegen wir es hin, dass wir unsere persönliche Lebensgeschichte und die Geschichte dieser Frau Maria Magdalena miteinander ins Gespräch bringen, miteinander verschränken. Johannes 20, 11 bis 18 ist der Predigttext. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie nun weinte, schaute sie in das Grab und siehe zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, einen zu Häupten und den anderen zu den Füßen, wo sie den Leichnam Jesu hingelegt hatten. Die sprachen zu ihr: Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Spricht Jesus zu ihr: Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner, und spricht zu ihm: Herr, hast du ihn weggetragen? Sag's mir, wo hast du ihn hingelegt? Dann will ich ihn holen. Spricht Jesus zu ihr: Maria. Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch: Rabuni, das heißt Meister. Spricht Jesus zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sag ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria von Magdala geht und verkündigt den Jüngern: Ich habe den Herrn gesehen und das hat er zu mir gesagt. Ich hoffe, Sie machen heute Nachmittag auch einen Osterspaziergang. Ich möchte Sie heute Morgen auf einen gedanklichen Osterweg mitnehmen. Drei Schritte gehen wir nur. Drei Schritte, die Maria Magdalena gegangen ist und die vielleicht uns heute helfen können, diese gewaltige Erfahrung von Ostern ein wenig nachzuspüren. Der erste Schritt: von der Trauer zur Selbsterkenntnis. Es beginnt ganz traurig. Maria steht draußen und weint. Sie lässt ihren Tränen freien Lauf und das ist gut so, dass sie ihre Verzweiflung nicht wegdrückt. dass sie es nicht ignoriert, sondern dass sie zugibt, ja, es tut furchtbar weh, wenn man einen lieben Menschen verliert. Es schmerzt unglaublich. Verluste tun immer weh. Am schlimmsten der Tod, auch der Verlust von anderem, von Gesundheit, wenn man merkt, es geht nicht mehr wie früher. Lassen wir diese Trauer zu. Wir können es nicht einfach wegmachen. Irgendwelche Halleluja-Soße drüber gießen. Diese Trauer ist da und muss raus. Und Maria geht jetzt an die Stelle, wo es besonders weh tut. Und ich bewundere ihren Mut. Geht ins Grab hinein, will noch mal sehen, wo Jesus gelegen hat und will ihm nahe sein, natürlich. Es war ja eine ganz innige Beziehung zwischen ihm und ihr. Sie ging mit ihm. Aber jetzt ist da kein Toter mehr in diesem Grab, sondern zwei lebendige Männer, Engel von Gott geschickt. Was wollen denn die? Sie fragen, was weinst du, Maria? Sie sind da mit ihrem Interesse und ihrem Mitgefühl, damit Maria ihren Schmerz teilen kann. Gut, wenn Menschen da sind, wenn wir miteinander uns freuen. Freut euch mit den Fröhlichen, weint mit den Weinenden. Das ist das Modell der Bibel für eine Gemeinde, Römer 12. Und Maria hat zwei Erkenntnisse. Die erste, mein Herr ist weg und der fehlt mir so. Und manchmal ist das auch unsere Erfahrung. Mein Herr ist weg. Wo ist er in der Not? Wo ist er jetzt? Ich sehe ihn nicht. Ein Studienfreund von mir hatte große Pläne, im Reich Gottes zu arbeiten, hat sich auf eine neue Stelle beworben, wollte wechseln und dachte, Gott ruft ihn dahin. Vor einigen Wochen ist er mitten im Dienst gestorben, tot. Jetzt sitzt seine Witwe im Pfarrhaus und sagt sich, nicht nur mein Mann ist weg, sondern auch mein Gott ist weg. Ich kann ihn gerade nicht sehen. Maria sagt, ich weiß nicht, wo er ist. Ich weiß es nicht. Vielleicht sollten wir manchmal einfach ehrlich zugeben, wir wissen nicht, warum Gott dies oder jenes tut. Wir sind nicht die frommen Besserwisser. Wir sind nicht die Ratgeber Gottes. Manche Wege erkennen wir erst im Nachhinein oder erst in der Ewigkeit. Ehrliches Eingestehen und einander beistehen, das ist der Weg, miteinander zu gehen und angesichts des Todes miteinander umzugehen. Der zweite Schritt, von der Unkenntnis zur Gotteserkenntnis. Maria wendet sich um und wagt den Blickwechsel. Das ist der erste Schritt, nicht weiter ins Grab starren, nicht weiter sich gefangen nehmen lassen von der Todesrealität, sondern sich umdrehen, in die Sonne sehen. Dann können Schatten hinter mich fallen. Und dann sieht sie Jesus und erkennt ihn nicht. Gell, mir hätte er natürlich erkannt, oder? Vorsicht. Wie mit Blindheit geschlagen, nimmt sie ihn nicht wahr. Durch die Trauer sind ihre Augen so gehalten, dass sie ihn nicht erkennt. Wir wissen auch nicht, ob Jesus genauso ausgesehen hat wie vor seinem Tod. Er hat ja einen neuen Leib, einen Auferstehungsleib. Es war nicht einfach eine Wiederbelebung, sondern eine Auferstehung. Das ist viel, viel mehr. Ein Reanimierter stirbt wieder. Jesus stirbt nicht mehr. Und manchmal ist uns Jesus wie Maria verborgen. Wir beten, Herr Jesus, zeig dich doch. Und Jesus sagt, sieh mich doch in den Menschen, die da sind, in den Dingen, die dir widerfahren, in der Sonne heute, in den blühenden Bäumen, in den strahlenden Gesichtern. Mach die Augen auf, aber manchmal geht's schier nicht. Und wir fragen wie Maria, wo ist er, wo hast du ihn hingelegt? In einer geradezu verzweifelnden Aktion will sie den toten Jesus holen und festhalten am Alten. Sie ist noch nicht so bereit für die Ostererfahrung, fixiert sich auf die Wirklichkeit, die sich ihr bisher erschlossen hat. Diese neue Wirklichkeit der Auferstehung ist ihr noch verschlossen. Was macht Jesus? Verbringt er so ein Zauberwunder und alle himmeln ihn an? Nein. Er spricht nur ein einziges Wort. Was für eine Ostergeschichte. Nur ein einziges Wort und spricht ihren Namen aus, Maria. Nicht mehr und nicht weniger. Er macht ihr keinen Vorwurf, Mensch Maria, ich habe doch zu Lebzeiten euch das erklärt, ich werde auferstehen. Hast du es nicht merken können? Hast du keinen Glauben? Wieso seid ihr so Zweifler? Er fängt auch nicht an mit einem theologischen Vortrag über Gott und den Tod und das Leben und das Sterben. Er sagt nur ein Wort und spricht Maria mit Namen an. Wie das in ihren Ohren geklungen haben muss, können wir uns nicht vorstellen. Wie ihr das Herz bei diesem Wort aufgeht und wie ihre leere Traurigkeit weg war und gefüllt wurde, das Vergangene verflogen, die Salben, das Leinentuch, die Tür geht auf, das Eis ist gebrochen. Ihr Name wird genannt. Gott spricht endgültig siegreich ins leere Herz und in unsere trostlose Welt. Das tut so gut, dass Jesus sie persönlich kennt. Dass es nicht um das leere Grab geht, sondern um diese lebendige Beziehung, die jetzt nicht tot ist, sondern lebendig. Das drückt ja der Name aus, wenn ich nicht anonym bin, dann kann es Wenn ich anonym bin, kann sich keine Beziehung entwickeln. Aber wenn wir uns mit Namen kennen und ansprechen, dann tut sich da was. Fürchte dich nicht, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Dass Gott dich und mich bei deinem und meinem Namen ruft, das finde ich großartig. Und zeigt sich ganz besonders in der Taufe. Ich freue mich, dass das heute sein konnte. Da kommt das ja zusammen in der Taufe, das große Ja Gottes, der sagt, ich habe dich gerufen. Und das Ja, das wir von Jonathan gehört haben, ja, ich danke dir Gott, dass du mich gerufen hast und dass ich dein Kind sein darf, das gilt. Und vielleicht geht Jesus heute Morgen durch die Reihen und spricht jeden an, Wolfgang, Daniela, Katharina. Du darfst dich an Jesus halten. Dein Name ist im Munde des Auferstandenen. Dann müssen wir nicht mehr so viel Aufhebens machen um unsere Namen. Ohne Gott bin ich ein Fisch am Strand, ohne Gott ein Tropfen in der Glut, ohne Gott bin ich ein Gras im Sand und ein Vogel, dessen Schwinge ruht. Wenn mich Gott bei meinem Namen ruft, bin ich Wasser, Feuer, Erde, Luft. Hältst du dich an Jesus, wird er dein Meister. Niemand sonst, keiner der großen und kleinen Hexenmeister dieser Welt kann dich mehr bezaubern oder fesseln. Das sind doch alles nur mickrige Zauberlehrlinge. Der lebendige Christus, der Freudenmeister, tritt in unser Leben. So antwortet Maria, Rabuni, mein Meister. Das zeigt diese innige Verbindung, die die beiden vor dem Tod hatten. Sie ist wiederhergestellt. Der Tod konnte diese Verbindung nicht zerstören. Die Verbindung im Glauben ist noch stärker als der Tod. Nicht der Tod, sondern Jesus ist der Meister unseres Lebens. Was für ein Glück, was für eine Hoffnung, was für eine Wende im Leben der Maria am Ostermorgen. Jesus nimmt den Faden wieder auf. Der glimmende Docht geht nicht aus, sondern es geht weiter. Das ist Auferstehung. Und noch ein letzter Schritt heute Morgen, vom Abschied zum Auftrag. Es ist ja noch nicht zu Ende, diese Geschichte. Jesus sagt, rühr mich nicht an, meine Mission ist noch nicht zu Ende. So richtig kann ich dir eigentlich erst im Himmel begegnen. Ich gehe wieder zurück zum Vater, 40 Tage später Himmelfahrt. Du aber, Maria, der du hier sitzt, du bleibst auf der Erde. Da ist es wieder das Thema Loslassen. Das fällt schwer, auch Jesus wieder loszulassen, anzuerkennen, dass Jesus leibhaftig im Himmel ist, aber hier unsichtbar auf Erden mitten unter uns, wenn wir seine Gegenwart feiern. Er ist da und er ist nah. Jesus spricht von seinem Vater und von unserem Vater. Eine neue Familie. Die Familie Gottes. Jesus und ich. Wir sind Geschwister, weil wir den gleichen Vater haben. Und Geschwister halten zusammen. Sie gehen durch dick und dünn. Heute und morgen sehen wir sie wieder, unsere Geschwister, die leiblichen. Wir sind gespannt. Wir stehen zueinander und sind miteinander verbunden. Aber jetzt gehören wir durch die Auferstehung zu der neuen Familie Gottes. Jesus gibt Maria noch einen Auftrag am Schluss. Geh, geh und verkündige. Und er sagt es zu einer Frau. Die ist die erste Osterzeugin, soll verkündigen, weitergeben, was sie erlebt hat. Das hat manchen später nicht so gepasst, dass da jetzt Maria, eine Frau, verkündigen soll. Wenn es Maria gilt, dann gilt es auch dir und mir. Dass wir in den nächsten Tagen diese Osterfreude bezeugen und nicht für uns behalten. Ostern heißt immer auch Mission. Da hat's begonnen. Nach Karfreitag wäre zu Ende gewesen. Da wäre es aus und vorbei. Aber durch Ostern kommt solch eine Energie, eine Kraft, ein Potenzial, eine Hoffnung in das Leben der Jünger und Jüngerinnen, dass es richtig losgeht. Wir dürfen es immer wieder erleben, auch in unser Leben, was das bedeutet, dass Jesus lebt und mir zur Seite steht. Dass ich es nicht nur mit den Lippen bekenne, sondern auch erfahre diesen Weg von der Trauer zur Freude, von der Unkenntnis zur Gotteserkenntnis, vom Abschied zum Auftrag. In diesem Sinn, frohe Ostern. Amen.